Ich sage es besser schon mal gleich. Diese Folge wird nicht ganz leicht. Wir steigen in ein dunkles Kapitel im Leben meiner Oma ein, in eine Zeit, in der sie Schlimmes durchmachen musste und große Verluste erlebt hat. Und an der Stelle deshalb auch eine Content-Warnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Suizid. Der Vater meiner Oma ist weg. Ohne jemanden Bescheid zu sagen, ist er in der Hochzeitsnacht meiner Großeltern Hals über Kopf aus der DDR in den Westen geflohen. Und als die Mutter von meiner Oma zurück in ihr Heimatdorf kommt, wartet dort nicht ihr Mann auf sie, sondern die Stasi. Und der läuft sie nichtsahnend direkt in die Arme.
Und an ihr hat sich die Stasi dermaßen gerecht, mit 3 Hausdurchsuchungen und unsere Fotoalben angeguckt. Und so gemein und so hässlich sie als Unternehmersfrau hingestellt.
Weil die Stasi den Papa meiner Oma nicht mehr finden kann, wird ihre Mama zur Zielscheibe. Immer wieder durchsuchen sie das Haus. Selbst die privatesten Sachen, wie die Familienalben. Und sie nennen sie eben eine Unternehmersfrau. Klingt in unseren heutigen Ohren vielleicht erstmal nicht so schlimm, aber in der DDR war alles, was mit dem Kapitalismus zu tun hatte, das Feindbild. Und mit diesem Branding machen sie die Mama von meiner Oma zur Ausgestoßenen im Dorf. Niemand will mehr so richtig mit ihr zu tun haben, weil sie ist ja die böse Kapitalistin. Und plötzlich steht meine Uroma ganz alleine da. Ohne Mann und ohne jegliche Unterstützung. Und das ist noch nicht alles.
Man hat ihr auch ihre Wohnung genommen und sie hatte dann nur ein Zimmerchen in ihrer Wohnung. Überall saßen fremde Leute drin. Selbst hinter der Glasschiebetür zwischen Esszimmer und Wohnzimmer hing eine Decke, weil dahinter schon Fremde waren.
Die DDR nimmt meiner Oma und ihrer Mutter das Elternhaus weg. Weil ihr Vater hat dem Staat ja offiziell noch Steuergeld geschuldet. Der Staat vermietet also den Großteil davon unter. Und für das eine Zimmer, das man ihr gelassen hat, muss sie dann sogar noch Miete zahlen. Die Möbel werden gepfändet und auch das Haarunternehmen geht natürlich am Ende an den Staat. Es bleibt nichts übrig.
Meine Mutter hatte kein Geld mehr, die musste ich dann finanzieren.
Quasi über Nacht werden meine Oma und meine Uroma in eine tiefe Krise gestürzt. Und niemand weiß, wie es weitergehen soll. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wie schwer das für die beiden gewesen sein muss. Und tatsächlich, das, was jetzt auf meine Oma zukommt, das ist vielleicht der Moment in ihrem Leben, in dem sie gemerkt hat, wie sehr sie dem SED-Regime wirklich ausgeliefert ist. Weil so heftig das alles mit der Flucht von ihrem Vater bisher war, es kommt noch härter. Denn die Stasi und damit auch der Staat, die haben seit seiner Flucht auf einmal die beiden Frauen ganz genau im Blick. Und das wird Folgen haben.
Sie war durcheinander. Sie hat sich über Nacht in der Kirche hatte sich versteckt und ist im Wald gegangen und hat sich nicht mehr nach Hause getraut. Und dann dauerte es nicht lange. Da kriegte ich wieder einen Anruf. Es geht nicht mehr, du musst kommen. War ja dann die ganze Nacht die Gerichtsmedizin da und hat mich verhört. Ob es Mord war, oder?
Ich bin Luise und ich reise mit meiner Oma Goni zurück in ihre Vergangenheit. In die DDR, in der sie viele Jahre gelebt, sich verliebt, aber auch vieles verloren hat. Sie ist eine von Millionen Deutschen, die diesem System entkommen wollten und eine von Hunderttausenden, die dabei erwischt wurden. Ich will wissen, was es mit einem macht, in einem Land zu leben, das nach außen hin eine Demokratie sein wollte, aber eigentlich eine Diktatur war. Und wieso es heute immer noch wichtig für uns ist, diese Geschichte zu erzählen. Das ist Oma, lass reden. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Und das hier ist Folge 4. Der Schmerz. Ich glaube, wenn man verstehen will, wie es meiner Oma nach der Flucht von ihrem Vater ging, dann muss man zuerst verstehen, welche Rolle er für meine Oma gespielt hat. Weil mein Uropa war für sie eine der wichtigsten Bezugspersonen. Sie hat ihren Vater schon immer über alles geliebt. Ich kenne meinen Uropa nur von Fotos. Aber da wirkt er wie der netteste Mensch der Welt. Ein eher rundes Gesicht, eine runde Brille und immer ein Lächeln auf den Lippen. Für mich wirkt er einfach wie jemand, der immer einen Witz auf Lager hat. Wie so ein kleiner Frechdachs eben.
Also mein Vater war ein ganz rührender Vater. Liebte seine kleine Tochter. War auch immer anti-autoritär, nie geschimpft. Alles für mich getan, was ich machen wollte.
Für meine Oma war ihr Vater ihr Ein und Alles. Da könnte man ja denken, dass es sie vielleicht schon verletzt hat, dass er sie einfach in der DDR zurückgelassen hat. Aber gar nicht. Trotz des Schocks konnte meine Oma ihn verstehen. Vielleicht erzähle ich euch deswegen hier kurz eine Erinnerung von meiner Oma. Ein Erlebnis, als sie noch sehr klein war. So 10 Jahre alt. Das war im Jahr 1947, also kurz nach dem Krieg. Als es die DDR noch gar nicht gegeben hat, sondern Leinefelde nur sowjetische Besatzungszone war. Da klingelt es eines Tages auf einmal an der Tür. Meine Oma war gerade alleine mit ihrem Papa zu Hause.
Meine Mutter war beim Friseur, die wusste das gar nicht.
2 Männer in Zivil stehen vor der Tür. Und sie wollen den Papa von meiner Oma mitnehmen. Jetzt, sofort.
Ich kannte an meinem Vater wirklich jede Regung. Und an dem Zittern, auch im Gesicht, er hatte so ein Doppelkinn, das zitterte alles. Da merkte ich schon, wie aufgeregt er war. Und da sagte er zu mir, hol mir mal eine Wolldecke runter. Und dachte, was soll denn das? Und dann wollte er sich von mir verabschieden. Da standen aber schon so ein paar Männer dabei. Und da sage ich, nein, Mutti ist nicht da und ich lasse dich nicht. Und da habe ich mich an ihn gehängt, so an den Arm gehängt. Ich sage, ich lasse dich nicht fort. Und da hat er gesagt, doch, ich komme doch wieder. Und dann merkte ich, dass die lügen. Dass die sagten, dein Papa ist doch gleich wieder da. Aber so kalt, ne?
Ich finde, an der Stimme meiner Oma hört man, wie sie diese Szene heute noch, fast 80 Jahre später, bewegt. Meine Oma merkt zwar, dass ihr etwas Schlechtes passiert, aber weiß nicht genau was. Ich meine, sie ist 10 Jahre alt. Ein Kind. Erst später versteht sie, dass irgendjemand im Dorf Gerüchte über ihren Vater erzählt haben muss und dass deswegen sowjetische Soldaten gekommen sind, um ihn festzunehmen.
Da genügte eine anonyme Anzeige. Und die kriegte mein Vater auch. Er hätte Ware gehortet, also Ware zurückgehalten, nicht zum Verkauf gegeben, sondern dass er abwarten will, bis die teurer verkauft werden kann. Hatte er aber nicht.
Ware zurückgehalten. Meine Oma hat es ja schon kurz erklärt, aber vielleicht nochmal fürs bessere Verständnis. Also nach dem Krieg ist ja die deutsche Wirtschaft zusammengebrochen. Das klingt so ein bisschen abstrakt, aber faktisch hieß das, es fehlte an Essen, Kleidung, einfach an allem. Es ist dann auch eine ziemliche Hungersnot im Westen und Osten ausgebrochen und viele tausende Menschen sind 1946 und 47 im sogenannten Hungerwinter an Unterernährung gestorben. In den Westzonen begann dann, mit amerikanischer Hilfe, immerhin relativ schnell der Wiederaufbau. Die UdSSR hatte selbst aber kein Geld und musste die massiven Kriegsschäden im eigenen Land reparieren. Sie sammelte daher Produktionsgüter und Vorräte in ihrer Besatzungszone ein und verteilte sie um. Wer etwas vor den Behörden versteckte, hielt Ware zurück. Und das war eben strafbar. Meine Oma sagt, dass ihr Vater das getan hätte, wäre total erfunden gewesen. Irgendjemand wollte ihn einfach in Schwierigkeiten bringen und als schlimmen Kapitalisten darstellen. Was damals wirklich passiert ist, wissen wir natürlich nicht mit Sicherheit. Fakt ist aber, dass natürlich viele Menschen, die noch etwas nach dem Krieg übrig hatten, verständlicherweise versucht haben, Waren zurückzuhalten. Das Problem dabei ist, dass die sowjetischen Besatzer das oft auch nur als Vorwand genommen haben, um einen Haufen Menschen festzunehmen.
Und in diesem Gefängnis in Heiligenstadt saß der ganze Mittelstand vom Eichsfeld. Viele, die kleine Unternehmen hatten, so wie wir, wo sich die Dokumente stapelten, wo die Richter gar nicht vorgesehen waren. Die hatten gar keine Gerichtsverhandlung und manche verschwanden für Jahre in Sibirien.
Meine Oma hat also eine Riesenangst um ihren Papa. Aber tatsächlich konnte man ihm wirklich nichts Großes nachweisen. Weil dann, nach 4 Wochen, die Erleichterung. Er kommt nach Hause. Aber als ihr Vater wiederkommt, merkt meine Oma, dass ihn das verändert hat.
Da hatte er etwas grauere Haare und sah schlecht aus.
Der eine Monat in sowjetischer Gefangenschaft hat Spuren bei ihm hinterlassen. Dünn ist er in den 4 Wochen geworden, erzählt meine Oma. Und es hat seine Sicht auf die sowjetischen Besatzer auch noch mal verschlechtert.
Sagt er, das ist nicht mehr unser Land. Wir hauen ab. Wir gehen 19 Kilometer rüber in die englische Zone.
Kurz überlegen sie, ob sie nicht fliehen sollen. Sogar ein paar ihrer Sachen haben sie schon nach Duderstadt rüber in den Westen bringen lassen. Doch im letzten Moment verwerfen sie die Pläne. Weil Oma Gunnis Vater seine geliebte Heimat nicht verlassen kann.
Der war eben so ein Eichsfelder Urgestein, der sagte, ich bleibe in der Heimat und ich bin der Kapitän auf dem untergehenden Schiff.
Und irgendwie finde ich es dann fast noch trauriger, dass er 10 Jahre später nicht nur seine geliebte Tochter, schwanger mit einem Enkel, sondern auch seine geliebte Heimat verlassen muss, um aus der DDR zu fliehen. Der Vater meiner Oma hat also schon vor Jahren erlebt, wie es ist, als Unternehmer, also als kapitalistischer Feind, ins Gefängnis geworfen zu werden. Und beim Gedanken, da nochmal durchzumüssen, und dieses Mal vielleicht sogar länger, gab es für ihn keine andere Alternative. Er hat alles stehen und liegen gelassen, einfach nur weg. Meine Oma kann die überstürzte Flucht also verstehen. Aber es macht ihre Situation trotzdem nicht leichter. Ihr Fundament, ihre Sicherheit ist weg. Noch dazu, meine Oma ist schwanger, finanziell nicht so super abgesichert und wohnt in einer winzigen Bude in Leipzig. Eine Situation, in der man eigentlich die Unterstützung der Eltern gut gebrauchen kann. Stattdessen ist ihr Vater weg, das Geld der Familie auch. Und die Mutter meiner Oma sitzt allein zu Hause.
Und hatte sie noch Kontakt zu deinem Vater? Also konnten die sich auch noch mal irgendwie sprechen, dass er auch erklären konnte, warum er da in den, also konnte man in den Westen telefonieren?
Sie hatte kein Telefon mehr. Und das ein Telefon anzumelden aus der DDR dauerte manchmal 3 Tage, auch wenn es Eilgespräch das Doppelte kostete.
Von einem auf den anderen Tag gibt es keinen Kontakt mehr mit ihrem Vater. Wie auch? Die Stasi hätte ja jeden Anruf mitgehört und jeden Brief gelesen. Alles, was meine Oma Gunni und ihre Mama erfahren, hören sie von Gunnis großen Brüdern, die ja schon vor der Gründung der DDR immer im Westen geblieben sind. Zum Beispiel, dass ihr Vater jetzt bei einem der Brüder in Duderstadt wohnt. Ihr erinnert euch vielleicht, in Duderstadt war meine Oma im Nonnenkloster. Das ist gleich neben Leinefelde, nur eben auf der anderen Seite der Grenze. Aber durch den Wald laufen und sich als Bauern verkleiden, wie damals, um zur anderen Seite zu gelangen, das geht jetzt alles nicht mehr. Die Grenze ist mittlerweile zu streng bewacht. Ihr Vater lebt also nur ein paar Kilometer entfernt von ihnen und ist trotzdem beinahe komplett aus dem Leben seiner Tochter und Frau verschwunden. Und dann wird die Mutter meiner Oma krank.
Dann kriegte ich einen Anruf von Leinefelde. Du musst dich um deine Mutter kümmern, die kannst du nicht mehr alleine lassen.
Bekannte aus dem Dorf rufen an und berichten ihr, dass ihre Mutter total neben sich steht. Manchmal irrt sie komplett orientierungslos durch den Ort.
Sie war durcheinander. Sie hat sich über Nacht in der Kirche hatte sich versteckt und ist im Wald gegangen und hat sich nicht mehr nach Hause getraut.
Die ganzen Durchsuchungen der Stasi, dass sie sich das Zuhause plötzlich mit Fremden teilen muss und überhaupt, dass ihr Ehemann von einem auf den anderen Tag nicht mehr bei ihr ist, das alles setzt ihr sehr zu.
Dass sie eben so einen Verfolgungswahn gekriegt hat, hat auch keinen Menschen mehr getraut.
Ja,
auch ihren Schwestern nicht mehr, die ihr dann das Essen vor die Tür gestellt haben. Die hatten das beobachtet. Und dann musste ich sie eben nach Leipzig in dieses kleine Zimmer mitholen, wo ich zur Untermiete wohnte. Damit haben die ja auch nicht gerechnet. War alles eine schwierige Sache.
Weil sich meine Oma Sorgen macht, holt sie ihre Mama zu sich in ihr 9 Quadratmeter Zimmer in Leipzig. Mein Opa wohnt nämlich immer noch bei seinen Eltern, obwohl die beiden ja mittlerweile verheiratet sind. Weil man musste in der DDR damals ewig darauf warten, bis man als Paar eine eigene Wohnung bekommen hat. Diese Wohnung hat einem dann ein Amt zugeteilt. Dass es so lange gedauert hat, hat erstmal nicht nur an der DDR gelegen, sondern auch daran, dass nach dem Krieg noch in den 50er Jahren einfach wirklich viele Wohnhäuser unbewohnbar gewesen sind. Gleichzeitig sind viele Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten Nazi-Deutschlands, also aus Polen und Litauen zum Beispiel, nach West- und Ostdeutschland gekommen. Viele Menschen in Deutschland hatten also das Problem, eine richtige Wohnung zu finden. Aber bei meiner Oma ist das Wohnproblem schon besonders groß. Mittlerweile ist nämlich auch das erste Kind meiner Oma zur Welt gekommen, mein Onkel Andreas. Auch wenn die Mama von meiner Oma ihr mit dem Kleinen hilft, ist es natürlich super eng in diesem kleinen Zimmer. Ich meine, die sind zu dritt auf 9 Quadratmetern. Die Mama meiner Oma hat also schon wieder keinen Raum für sich. Weder in Leipzig noch in Leinefelde. Und sie fühlt sich natürlich auch nicht wohl damit, in das kleine, enge Zuhause ihrer Tochter reinzuplatzen.
Und sagte, nein, ich falle dir doch nur zur Last und es ist auch alles viel zu eng, bring mich doch wieder nach Hause. Und dann dauerte es nicht lange, da kriegte ich wieder einen Anruf, es geht nicht mehr, du musst kommen. Und dann habe ich sie wieder nach Leipzig geholt, da wollte sie wieder nicht bleiben.
Es ist ein ständiges Hin und Her. Sie versucht es immer wieder allein zu leben, dann wird meine Oma wieder angerufen. Wieder und wieder. Innerhalb weniger Monate geht es ihrer Mama psychisch immer schlechter. Und meine Oma versucht alles, um ihr zu helfen. Aber es bringt nichts. Und fast 2 Jahre nach der Hochzeit und nach der Flucht meines Uropas passiert es dann.
Und hatte sich halt eben das Leben genommen in Leipzig.
Am 8. Juni 1960 macht sie ihrem entwurzelten Leben im Alter von 56 Jahren ein Ende. Das schreibt meine Oma in unserem Familienbuch. Es gibt viele Fotos von meiner Uroma in diesem Buch, das meine Oma und mein Opa mal geschrieben haben, um die Familiengeschichte festzuhalten. Darauf trägt meine Uroma schöne Kleider. Man sieht ihre voluminösen, dunklen Haare und sie hat oft eines ihrer Kinder auf dem Schoß. Sie lächelt so ein bisschen verträumt in die Kamera. Meine Mutter in glücklichen Zeiten steht unter einem dieser Bilder. Ich muss sagen, es fällt mir manchmal echt schwer, meine Oma dabei zu sehen, wie sie von dieser schlimmen Zeit spricht. Ich merke, dass sie innerlich angespannt bleiben muss, um gefasst zu bleiben, um überhaupt weitererzählen zu können. Dass es sie natürlich wahnsinnig viel Kraft kostet, darüber zu sprechen, auch wenn sie es mir nicht zeigen will. In all den Jahren habe ich meine Oma noch nie richtig weinen gesehen. Manchmal denke ich mir, sie erlaubt es sich nicht zu weinen. Und trotzdem sehe ich ihr den Schmerz an. Ihre Hände fangen dann an zu zittern, wenn sie von diesen Sachen erzählt. Und nicht nur ihre Hände. Ihr ganzer Körper arbeitet. Ich habe dann das Gefühl, ich muss stark für sie sein. Ich darf nicht emotional werden. Sie ist ja die Person, der was Schlimmes passiert ist. Da kann ich jetzt nicht diejenige sein, die weint. Wisst ihr, wie ich meine? Aber so schwer es natürlich für sie ist, darüber zu sprechen, ich weiß auch, dass es ihr wichtig ist. Weil eins ist klar, dass die psychische Gesundheit meiner Uroma sich so schnell verschlechtert hat, das hatte auf jeden Fall damit zu tun, wie die Stasi mit ihr umgegangen ist. Also ihr Verfolgungswahn hat sich zum Beispiel immer direkt auf die Stasi bezogen, dass die jetzt kommen und sie holen und all sowas. Aber selbst nach dem Tod ihrer Mutter ist es noch nicht vorbei.
War ja dann die ganze Nacht die Gerichtsmedizin da und hat mich verhört. Ob es Mord war, oder?
Und dann kam die Stasi quasi auch zu der Beerdigung, um zu gucken, ob dein Papa kommt.
Ja. Mhm.
Das ist schon, finde ich, da kannst wirklich du nicht, absurd.
Da kannst du nicht weinen, da stehst du da und bist im Gefühlsstau.
Ja, ja.
Und dann standen bei der Beerdigung so im bestimmten Abstand die Stasi und die hatte auch bei meinen Vermietern angefragt, wird denn der Herr Bose erwartet aus dem Westen?
die Stasi kommt zur Beerdigung. Eben weil sie sicher gehen wollen, dass dann nicht doch noch der Vater auftaucht. Das ist für meine Oma wie ein Schlag ins Gesicht. Ich meine, eine Beerdigung ist ja sowieso schon ein sehr intimer und emotionaler Moment für die Trauernden. Aber dass dann da noch lauter fremde Leute vom Staat auftauchen, also die Leute, die in den Augen meiner Oma mitverantwortlich für den Tod ihrer Mutter sind, das muss schrecklich gewesen sein. Die Geschichte der Eltern meiner Oma endet traurig. Nicht nur für ihre Mama, auch für ihren Papa. Weil der kommt tatsächlich nie mehr in seine geliebte Heimat zurück. Er kann nicht mal zur Beerdigung seiner Frau. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und um ihn zu schützen, hat ihm keines seiner Kinder, nicht meine Oma, auch nicht ihre Brüder, je erzählt, woran seine Frau wirklich gestorben ist. 2 Jahre später stirbt dann auch er. An einem Schlaganfall. Meine Oma kann sich nie von ihm verabschieden.
Da rief mein Bruder immer an, Papa, ruf nach dir, der liegt im Sterben. Konnte ich nicht hinfahren.
Ja.
Ich kriegte keinen Pass. Sie sagten, na also, es ist doch klar, dass Sie keinen Pass kriegen, aus privaten Gründen. Da müsste erstmal die DDR anerkannt werden. Geht gar nicht. Ich habe alles versucht, aber ich konnte ihn auch nicht beerdigen.
Und meine Oma hat auf einmal keine Eltern mehr. Sie ist damals gerade 25 Jahre alt. Ich glaube, das ist der Moment, in dem in meiner Oma etwas endgültig zersprungen ist. Wo sie realisiert, hier in der DDR habe ich keine Zukunft. Weil, dass sie in einem Land lebt, das ihr nicht einmal die Möglichkeit gibt, nach allem, was schon vorgefallen ist, sich von ihrem Vater zu verabschieden, das hat ihr unfassbar wehgetan. Aber genau zu dem Zeitpunkt macht die DDR endgültig die Grenzen dicht. Ab dem 13. August wird die Mauer zwischen Ost und West gebaut. Die stellt man sich oft tatsächlich falsch vor, weil man nur die Bilder aus Berlin kennt, wo halt eine echte Mauer steht. Aber außerhalb der Stadt bestand die sogenannte Mauer eben nicht aus Steinen oder Beton, sondern in weitesten Teilen aus Stacheldraht und Elektrozäunen, Überwachungstürmen, Selbstschussanlagen und mehr als 1 Million Landminen. Also weniger massiv, aber nicht weniger tödlich. Und meine Oma sitzt mit ihrer kleinen Familie auf einmal in der DDR fest. Das Land, in das sie eigentlich nur wegen ihrer Eltern zurückgekehrt ist.
Und das waren sehr harte Zeiten.
Trotz allem, was meine Oma bis dahin in der DDR erlebt hat, dauert es noch Jahre, bis meine Großeltern die Entscheidung treffen, die DDR zu verlassen. Aber wie kommt es dann zu der Entscheidung? Und wie plant man so ein gefährliches und verbotenes Unterfangen wie eine Flucht? Um das wirklich verstehen zu können, habe ich mich mit meiner Oma auf eine Reise gemacht. In die Stadt, in die sie nach dem Tod ihrer Eltern gezogen ist. Wo sie für 10 Jahre ihre Kinder großgezogen hat, ihr Mann Karriere gemacht hat. Eine Zeit mit 9 Verbündeten und trotzdem auch viel Einsamkeit. Der Ort, an dem meine Großeltern entschieden haben zu fliehen. Rostock.
Da sind wir ja schon.
Oh, das sieht aber schön aus hier.
Ja. Und da haben wir ja natürlich auch die Fenster geschlossen und haben von Wolf Biermann uns seine Musikbände angehört.
Und Rostock ist nicht nur der Ort, an dem sie heimlich Fluchtpläne geschmiedet haben, sondern es ist auch die Stadt, wo meine Oma und mein Opa am Ende viele Monate festgehalten werden. Die Untersuchungshaftanstalt der Stasi.
So, jetzt gehen wir mal hier rein.
Das war Folge 4 von Oma Lass Reden. Der Schmerz. Oma Lass Reden ist ein ARD-Podcast von Das Ding vom SWR in Kooperation mit Fritz vom RBB. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Host bin ich, Luise Aschenbrenner. Autoren Maxim Landau und Magdalena Pulz. Recherche und dramaturgischer Support Imre Balzer. Redaktion Joschka Moravec und Timo Klump. Redaktioneller Support und Distribution Daniel Hirsch. Fact-Checking Yves Müller. Schnitt und Soundproducing Jan Patschek. Komposition Benjamin Hien. Podcast-Cover Julia Kaiser. Kamera und Schnitt Social Media Lars Dahmen und Marco Artmann. Omi, als ich zum ersten Mal diese Folge gehört habe, ging es mir sehr nahe und ich musste oft Pausen machen, um einfach einmal durchzuatmen. Danke, dass du die Offenheit hast, auch über diesen schweren Teil deines Lebens zu sprechen. Wirklich, ich kann dich ehrlich gesagt nur bewundern, mit welcher Kraft du durch dein Leben gehst. In Gedenken an Uroma Bertha und Uropa Karl.
Ich wusste, die Welt steht uns nicht offen. Wir waren ja in der DDR eingesperrt, also auch ohne Mauer.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
Hi, ich bin Wiebke. Und in unserem Podcast Zeitkapsel erzählen wir eine Geschichte aus der Zeit, als es zwei Deutschlands gibt.
Ich will in dem Scheißstaat hier nicht mehr leben. Ich will hier raus.
Das ist Achim Neumann, unser Zeitzeuge. Noch 1961, kurz nach dem Bau der Mauer, flieht er aus der DDR und später gräbt er mit einer Gruppe junger Männer Fluchttunnel. Von West nach Ost-Berlin. Unter der Mauer. Unter dem Todesstreifen. Unter der streng bewachten Grenze hindurch.
Krass, dass ihr das dann trotzdem gemacht habt, dieses Risiko auf euch genommen habt.
Und wo war da der Tunnel dann? Oder dein Tunnel?
Achim erzählt seine Geschichte zwei Jugendlichen, Eva und Josef. Im Gespräch mit Achim wird die deutsch-deutsche Vergangenheit plötzlich sehr lebendig und spannend wie ein Krimi. Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ist ein 8-teiliger Podcast von NDR Kultur. Ihr findet ihn in ARD Sounds.